das letzte Mal hier gewesen sind oder zum Predigen hier gewesen sind. So, wir haben heute den Ewigkeitssonntag, der jetzt hier erscheinen sollte, was er noch nicht tut. Jetzt haben wir. Okay, die Leute um uns rum verbinden das eben mit dem Gedenken an die Toten, so wie auch entstanden ist. Ja? Viele Leute gehen auf die Friedhöfe, besuchen die Gräber ihrer Familie, zünden Kerzen an, machen die Dinge schön. Jesus zieht auch einen Bezug zur Ewigkeit, nur dieser Bezug zur Ewigkeit, der ist erstaunlich anders. Als den, den unsere Gesellschaft zieht. So, ich lese euch diesen Text und auch andere vor. Ich möchte euch vorwarnen, ich mute euch heute sehr viele biblische Stellen und Texte zu. Also das ist eine thematische Predigt. Das heißt, da sind viele Texte drin, da werde ich nicht in die Details gehen, sondern ich versuche, eine große Linie zu zeichnen. Also mit was verbindet Jesus den Begriff Ewigkeit? Er sagt, hier Lukas 12, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab, sagte er, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere, dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt, gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern, wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Und Jesus macht es nur nicht nur einmal, sondern er macht es in drei Gleichnissen, dass er die Frage nach unserem Tod oder was ist danach oder nach der Ewigkeit mit der Frage nach unserem Umgang mit Geld und mit Besitz verbindet. Hier ist das zweite Beispiel. Es war mal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer und der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden leckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der toten Welt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schicke doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast, Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Und in dem dritten Gleichnis, das werde ich später kurz anreißen, das ist dieses schräge Gleichnis vom ungerechten Haushalter. Da schlägt Jesus wieder diese Verbindung vom Umgang mit Besitz zum, das was ihr am Anfang gehört habt, diesem Vers, wo er sagt, geht so mit dem Geld und dem Besitz um, damit, wenn der zu Ende aufgeht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und damit habt ihr auch schon das Thema heute. Ich predige heute mal über Geld und Besitz und die Frage, wie wir damit umgehen und versuche dort ein paar Linien zu schlagen. In der Schrift ist es so, dass man vereinfacht sagen kann, es gibt sozusagen zwei Linien oder vielleicht auch zwei Seiten des Geldes, die beschrieben werden. Das eine habe ich mal genannt, die helle Seite des Geldes. Habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Richard Foster, der hat ein sehr gutes Buch Geld, Sex, Macht geschrieben und der nennt das auch die helle Seite des Geldes. Was meine ich damit? Im Alten Testament wird ganz unbefangen an verschiedenen Stellen berichtet, dass Reichtum, materieller Segen, materielles Wohlergehen als direkter Segen Gottes verstanden und beschrieben wird. Also das wird zum Beispiel bei Abraham wird das so beschrieben, bei Isaak wird das so beschrieben, bei Hiob wird es so beschrieben und ganz besonders bei Salomo wird es so beschrieben, dass sein materieller Reichtum sozusagen ein direkter Ausfluss ist oder ein direktes Zeichen dafür, dass Gott ihn segnet. Und rings um den Zehnten werden auch solche Segensverheißungen und Segenslinien gezeichnet, wo eben das Geben zu Gott oder das Geben in den Tempel hinein mit dem Zuspruch oder dem Versprechen versehen wird, dass Gott es segnet. Also hier eine dieser Stellen, die bekannteste vielleicht aus Malachi 3,10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Im Neuen Testament ändert sich das dann etwas, also diese Linie, wo das Geben und der Segen und der Reichtum so ganz direkt verknüpft werden als Segen Gottes oder Zeichen des Segens Gottes. Diese Linie wird dort deutlich weniger. Aber es wird ganz stark betont, dass es normal ist, zu geben und zu teilen und dass aus diesen Dingen dann auch Segen erfließt oder dass Geben und Teilen das ist, was Gott möchte und was an seinem Herzen liegt. Also Zachäus zum Beispiel, ja, er begegnet Jesus und es trifft sein Herz und er kehrt um und er beginnt zu geben und zu teilen, was er vorher nur für sich angeordnet hat. Oder Jesus lobt die arme Witwe, die alles gibt, was sie hat, ist minimal wenig, aber er sagt, sie gibt sozusagen aus ihrem Herzen alles, nicht aus ihrem Überfluss, sondern sie gibt alles, was sie hat. Oder Jesus sagt, Gott wird vergelten, was ihr gebt, was ihr im Verborgenen gebt, ja, was ihr nicht offensichtlich, so dass jeder es sieht und euch loben kann, sondern er sagt, er wird vergelten, was ihr im Verborgenen gebt. Oder er nimmt den guten Samariter als ein Beispiel, ja, der tatkräftig hilft, aber eben auch finanziell unterstützt, dass diese Pflege dann fortgeführt werden kann, bis dieser Mann wieder gesund ist. Oder dann wird auch natürlich gleich am Anfang in der Apostelgeschichte 2 und 4, wird beschrieben, wie das gegenseitige Teilen, Helfen, Verkaufen, sich aushelfen, auch finanzielle Gemeinschaft haben, ein ganz normaler Bestandteil dieser ersten oder Lebensbestandteil dieser ersten Jerusalemer Gemeinde war. Und bei Paulus oder Petrus in den Briefen oder bei Timotheus und Titus geht das dann ähnlich weiter. Also ein Beispiel von Paulus, 2. Korinther 9. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich noch seid zu jedem guten Werk. Und Paulus, der nimmt das Geben sogar in einen Kontext rein, wo er über die Gaben und wo er über die Geistesgaben spricht. Also der deutet an, Geben, finanzielles Geben, materielles Geben kann sogar eine von Gott gewirkte besondere Gabe sein. In Römer 12 ist es, da wird gesagt, geben oder manche übersetzen andere materiell unterstützen. Das ist eine Gabe und wenn du die hast, dann lebe diese Gabe und bleibe in dieser Gabe. Also auch im Neuen Testament diese helle Seite des Geldes, aber stärker sozusagen diese Lebensorientierung oder Nachfolgeorientierung. Umgekehrt ist es aber so, dass es eine zweite Linie in der Schrift gibt. Die habe ich hier die dunkle Seite von Besitz und Geld genannt. Luther hat mal gesagt, die letzte und die schwierigste Bekehrung ist die Bekehrung des Geldbeutels. Oder Thomas Merton, der hat gesagt, Geld hat in der modernen Gesellschaft auf dämonische Weise die Rolle an sich gerissen, die der Heilige Geist in der Kirche besitzen wollte. Ja, Geld ist das sozusagen, was leitet, führt, Entscheidungen vorgibt, was die innere Motivation gibt und vorantreibt. Und wenn man auf Jesus schaut, das ist einem vielleicht so nicht bewusst, aber wenn man es mal durchzählt, ist es eins seiner häufigsten Themen, dass er über Geld und Besitz und Dinge, die damit zusammenhängen, sprechen. Also zum Beispiel von den 38 Gleichnissen, die wir finden, sind 16, die sich auf Geld und den Umgang mit Geld und Besitz und was innerlich damit verknüpft ist, beziehen. Und Jesus vor allen Dingen, der greift jetzt eine Linie auf, die es auch im Alten Testament bei den Propheten schon ganz massiv gibt, die ja oft eine ganz heftige Gotteskritik an den Reich machen. Ja, Amos sagt mal, ihr fetten Frauen, ich ziehe euch raus am Angelhaken, die ihr euch selber mästet und den Geringen verkauft für ein paar Stiefel. Also massive Worte. Und Jesus ist da sehr ähnlich und spricht heftige Worte aus über den Reichtum oder die Reichen, die das falsch gebrauchen. Also, weh euch Reichen. Oder eben dieses harte Wort, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Besitz, dem Geld, der Macht, dem Einfluss. Oder die Aufforderung, ihr sollt euch keine Schätze sammeln, hier auf der Erde. Oder dieses krasse Wort, die ja, manche sagen, ja, Nadelöhr ist gar nicht gemeint, da ist dieses kleine Tor gemeint, was Nadelöhr heißt, aber selbst da kommt's Kamel schon kaum durch. Leichter kommt ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Oder Lukas auch wieder, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. So, und ähnlich ist das dann an weiteren Stellen. Also das Gleichnis vom reichen Kornbauern, ja, was wir gehört hatten, der sagt so, jetzt habe ich genug, jetzt lasse ich es mir gut gehen. Und Gott sagt, du Narr, heute Nacht stirbst du. Was bleibt dir von all diesen Dingen? Die sind nichts vor mir. Oder Lukas, bei Lukas sagt Jesus mal, die Sorgen, der Reichtum, die Vergnügungen, sie ersticken Gottes Wort. Ja. Sie wuchern und decken den Samen zu, der ausgestreut wurde. Und Kritik sozusagen eigentlich durch sein Leben. Wir sagen immer ja, wir folgen Jesus nach. Aber diese Linie der Besitzlosigkeit, ja, Jesus wurde versorgt von Gott, er wurde versorgt von einer Gruppe von Frauen, die mit ihm mitgereist sind und die ihn und die Jünger unterstützt haben. Er wurde von Gott durch Wunder versorgt. Aber Jesus selber sagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und diese Linie der Besitzlosigkeit ist eigentlich weitestgehend verloren gegangen im Volk Gottes. Das gab es mittelalterlich in den Ordensgründungen und in den Orden sehr stark. Da ist das ja eine der zentralen Regeln, die Armut. Und wenn wir heute jetzt Leute wie die Marienschwestern anschauen zum Beispiel, die leben besitzlos. Das heißt, es gibt einen kleinen, minimalen Besitz, aber ansonsten gibt es die Versorgung sozusagen oder das Teilen mit den anderen. Also das ist im Grunde genommen auch eine Anfrage an uns, wenn Jesus selber so lebt, warum, keine Ahnung, 95% der Christen eigentlich die komplett andere Linie leben. Und wenn Jesus vom Mammon spricht und diese Stelle, die wir schon gehört haben, dann beschreibt er das entweder Dienst für Gott oder Dienst am Mammon im Sinne von einer ausschließlichen zentralen Orientierung Mammon oder der ganz wichtigen Orientierung auf dem Geld, dass das und Dienst an Gott sich ausschließen. Und wenn er diesen Begriff Mammon wählt, dann ist es kein Wort wie unser Geld, wie unser Wort Geld oder Besitz oder so, sondern das bezeichnet eine göttliche Macht. Ja, es bezeichnet etwas, wo er sagt, das stellt sich wie ein Gott neben Gott. Und wenn ihr mal schaut, was Geld alles verspricht, ja, es verspricht Sicherheit, es verspricht, dass deine Zukunft gut ist, es verspricht, alle deine Sorgen zu lösen, es verspricht, dass du glücklich bist, wenn du genügend hast. Ja, das Geld imitiert Dinge, ja, die Gott von sich hat. Es ist wie ein Götze, eine dämonische Macht, die mit Gott rivalisiert und die darum ringt, dass wir beherrscht sind von der Sorge um Geld und Besitz oder dem Macht, was wir damit ausüben können, den Einfluss, den wir ausüben können. Paulus macht es ganz ähnlich. Paulus beschreibt die Geldliebe als eine Wurzel alles Bösen. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige trachteten, vom Glauben abirrten und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und Jakobus, den erwähne ich jetzt noch bei Jakobus 5, also der geht auch ganz hart und brutal mit den Reichen ins Gericht. Wehe euch Reichen. So, ich habe das übrigens zehnmal ausgedruckt. Also ihr könnt, wer will, zu Hause da ins Bibelstudium gehen oder das für eure stillen Zeiten benutzen. In welche Richtung werden wir herausgefordert oder auch gehen Lösungen? Wir müssen uns klar sein, dass sich in unserem Umgang mit Geld und mit Besitz und was damit verbunden ist, da begegnen wir unseren tiefsten Prägungen, Ängsten und Sehnsüchten. Da begegnen wir oft dem, wie wir in unseren Familien geprägt wurden. Ja, wer aus einer sparsamen oder geizigen Familie kommt, ja, oder wer noch Weltkriegsgeneration 2 zu Eltern hatte, da ist das Sparen, aufpassen, man könnte es nochmal gebrauchen, es könnte ausgehen, heb's doch auf, in den Keller stellen. Und dieses, es könnte zu wenig werden, ganz massiv geprägt, einfach auch durch ein geschichtliches Ereignis. Oder wer aus Familien kommt, die eben umgekehrt sehr viel Geld hatten, der wird das Umgekehrte erleben. Dass auch dort, das ist, wir haben's, ja, wir sind's, wir können was darstellen, wir haben die fette Villa, wir haben das große Grundstück, wir fahren die dicken Autos, wir haben die Macht, wir haben den Einfluss, meine Frau grinst schon wieder, dass das genauso prägt. Sie grinst, weil als ich sie kennengelernt habe, da hatte ihr Vater die fette Villa, er hatte das fette Schwimmbad, er hatte die fetten Autos und ich habe mir gedacht, oh Mann, das spricht doch auch für die Marion. Aber nein, das ging dann alles den Bach runter und es blieb nur die Marion übrig. Was aber auch ein Segen ist. Genau. Also das heißt, wir müssen uns klar machen, was prägt uns da eigentlich. Denn in der Gemeinde, ich sage jetzt mal, wir stolpern momentan sehr stark immer wieder drüber, dass wir in uns dieses Eisbergsyndrom haben, bei vielen Dingen als Christen. Wir haben die Oberfläche, wo wir sagen, jawohl, das ist richtig. Aber unterschwellig prägen uns komplett andere Dinge. Ja, wir sagen, natürlich, Gemeinschaft ist wichtig, der Herr will es, Amen. Und unterschwellig sind wir zutiefst genauso individualistisch geprägt, wie das unsere Gesellschaft ist. Oder wir sagen, natürlich, wir geben für Gott. Aber innerlich sind wir von Ängsten geprägt. Fragt euch mal, ich habe da oft jetzt die letzten Zeiten drüber nachgedacht. Was traue ich Gott eigentlich zu in puncto Versorgung? Oder wann fange ich an zu zittern, ja, wenn es knapp und eng wird auf meinen Konten? Und solche Dinge prägen uns innerlich. Und wenn wir miteinander in so einer Gemeinde, wie ihr das seid oder wie wir das sind in Mühltal, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, und das passiert auch durch Finanzen und durch Besitz, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, was prägt mich da persönlich? Was hat meine Familie geprägt? Was prägt uns vielleicht jetzt als Familie, als Ehepaar? Auch was prägt uns da gemeindlich? Ja, gibt auch so Sparbrötchengemeinden, ja, wo immer knasper, möglichst sonst was. Nichts gegen den sparsamen Umgang, aber ihr wisst, es kippt. Ja, und dann wird es zu etwas, was das Leben behindert. Also auch was prägt uns da gemeinlich? Auch was glauben wir da eigentlich? Ja, halten wir es für möglich, dass Gott Dinge tut, die über unseren Verstand hinausgehen? Oder sagen wir einfach, wir sagen das nicht, natürlich sagen wir haben einen Glaubenshaushalt, ja. Aber in Wirklichkeit rechnen wir unseren Haushalt die üblichen 10 oder 15 oder 20% hoch und sagen, naja, das wird noch gehen. Und dann sagen wir, ja Herr, wir glauben dir. Das ist kein Glaube, finde ich, im biblischen Sinn. Das ist das, was menschlich möglich ist, wenn man sich noch ein bisschen mehr anstrengt und ein bisschen mehr gibt. Ja, Glaube wird dann, wenn Dinge passieren, die eben uns nicht mehr menschlich möglich sind. Wo wir darauf angewiesen sind, dass Gott tut und handelt und antwortet und Dinge bestätigt. Also auch über solche Prägungen müssen wir dann miteinander reden. Und man darf das dann ruhig offen sagen, ja, ich habe eigentlich nur den Glauben, dass es um 10 und 15% das Übliche wächst. Und dann kann man beginnen zu ringen und zu fragen und sich damit auseinanderzusetzen mit Gottes Wort, mit den Erfahrungen, die man macht. Und dann können solche Dinge wachsen. Also, das Erste ist, wir stellen uns dem, was ist da eigentlich innerlich bei uns da. Das Zweite, das ist natürlich, wir sagen, wir sind die Leute, die Jesus nachfolgen. Dann ist natürlich das Zweite, dann müssen wir auch beginnen, von dem her zu leben, wie Jesus die Dinge beschrieben hat. Also er sagt eben, ihr könnt nicht beiden dienen. Und das bedeutet, wir müssen dann auch mal anfangen, durchzubuchstabieren, was bedeutet das für mich? Ja, das kann manchmal eine berufliche Entscheidung verändern. Wenn ich sage, Vater im Himmel, was soll ich, was ist dir wichtig? Ja, vielleicht kann ich aufsteigen ins Nächste, ich krieg deutlich mehr Gehalt. Aber Gott sagt, nee, ich brauche dich an anderen Städten, ich brauche deine Zeit, ich brauche deine Energie, die kannst du nicht dort reinstecken. Ich brauche das für andere Dinge, bleib dort, wo du bist. Ich werde das versorgen, was du brauchst. Ja, oder auch bei persönlichen Entscheidungen nach Prioritäten wird sich diese Frage stellen. Gucke ich nach dem Geld? Natürlich nicht dumm oder sonst was. Oder beziehe ich Gott und Jesus damit ein? Und Jesus sagt, ihr könnt nicht beides tun. Schaut zuerst, was will Gott? Was ist vor ihm gut? Was ist vor ihm gerecht? Und marschiert in diese Richtung. So, und dann beschreibt Jesus, setzt doch eure Möglichkeiten, euer Einfluss, eure Geld, setzt das doch klug ein. Und da macht er dieses krasse Beispiel, könnt ihr zu Hause mal nachlesen, nochmal Lukas 16 von diesem ungerechten Haushalter, wo viele sagen, ey, das ist ein unmögliches Gleichnis. Ja, also Jesus schildert diesen Typen, der verwaltet für einen größeren Herrn Geld und Besitz und der kommt ihn auf die Schliche, dass der ständig unterschlägt und betrügt, passt also auch voll in unsere Zeit rein, ja. Und er will ihn absetzen und er darf dann seine Schlussgeschäfte noch regeln und dann geht er eben reihum und sagt hier, wie viel bist du mir schuldig? 100 Tonnen Öl, schreib 50. Wie viel bist du mir schuldig? 50 Tonnen Weizen, schreibt 30. Und dann lobt Jesus diesen Typen, ja? Und sagt, der handelt klug. Da lobte der Herr den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind mit ihresgleichen klüger als die Söhne des Lichts. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch in die ewigen Zelte, wieder der Bezug hier zur Ewigkeit, aufnehmen, wenn er aufhört. Und dann geht noch ein bisschen krasser weiter. Wenn ihr also im Umgang mit dem Mammon nicht treu seid, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wenn ihr mit dem Fremden nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Also Jesus sagt, benutzt doch das Geld zum Bau des Reiches Gottes. Benutzt es, um gegenseitig den Kindern des Lichts, den Söhnen des Lichts zu helfen. Macht durch Geld es möglich, dass Dinge im Reich Gottes und bei Menschen blühen und möglich werden und aufwachsen. Gott gebraucht Geld ganz massiv, um Beziehungen zu bauen, um Menschen zu fördern, um Dinge in seinem Reich zu verwirklichen. Ich hätte unser Studium oder mein Studium nicht machen können, wenn wir nicht Leute gehabt hätten, weil wir schon Kinder hatten damals, die uns durch dieses Studium finanziell durchgeholfen haben. Und wir haben später dasselbe gemacht. Ja, wir haben gesehen, da ist jemand auf einem guten Weg, der hat jetzt eine schwierige Zeit. So, jetzt begleiten wir das finanziell für eine Zeit, um möglich zu machen, dass der oder die ein Studium oder sonst was auch Dinge umsetzen kann, die im Reich Gottes sind. Also Jesus sagt, gebrauch doch das Geld, um das Reich Gottes zu bauen, um Menschen, die da drin sind, zu helfen. Und dann diese krasse Herausforderung. Er sagt, das ist eigentlich was Fremdes für euch. Und dann sagt er, wenn er mit dem Fremden, also dem sozusagen, was nicht direkt mit Reich Gottes zu tun hat, wenn er schon damit nicht gut umgeht, wer kann euch dann das anvertrauen, was das Wahre ist? Und das finde ich wirklich eine krasse Frage. Ja? Kann man drüber nachdenken, was sagt Jesus damit? Sagt er damit sozusagen, wenn ihr dieses Übungsfeld schon nicht lebt, wie kann euch Gott dann Wunder, Zeichen, Vollmacht, Prophetie, Worte der Erkenntnis, Berge versetzen, Bekehrungen, Befreiung, Dämonenaustreibung, wie kann euch Gott dann das anvertrauen, wenn ihr schon in diesem Übungsfeld sozusagen nicht das lebt, was gut und was richtig ist? So, und das Dritte. Gott sagt, die ganze Erde ist mein. Die ganze. Mit Haut und Haaren. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, dafür gilt, alles ist sein. Gott hat sowas wie ein radikales Eigentumsrecht an allem, was auf dieser Welt ist und an allem, was wir sind und an allem, was wir haben. Was folgt denn daraus? Also, wir wissen, wir sind radikal abhängig von Gott. Nichts geht ohne ihn. Ja? Luft weg. Aus. Ja? Schwerkraft aufheben. Aus. Sonne weg. Aus. Ja? Alles. Alles, was in mir drin funktioniert. Gott wird einen kleinen Schalter umlegen in meiner inneren Chemie. Aus. Also, wir sind radikal von Gott abhängig. Sowieso. Gleichzeitig sagt uns Gott aber durch Jesus zum Beispiel im Matthäus-Evangelium diese Worte, Gott sorgt für euch. Macht euch nicht den Kopf, macht euch nicht die Gedanken, trachtet zuerst nach dem, was er will. Er wird für das sorgen, was ihr braucht. Ja, auch da ist Gott manchmal krass drauf. Ja, also er hat auch manchmal Geduld mit uns oder wir müssen Geduld haben, bis Dinge kommen. Aber er sagt, ich sorge für euch. So, und ich denke, beides muss sein. Wir wissen, wir sind von Gott radikal abhängig. Er sorgt für uns. Und gleichzeitig ist es sein Geld, was ich verwalte. Es ist sein Besitz, den ich verwalte. Und da gibt's jetzt auch noch ein paar Gleichnisse von Jesus dazu. Ja, die anvertrauten Talente. Ja, arbeite damit, bis ich wiederkomme. Ja, es vertraut uns die Dinge an, aber es sind seine. Und wir sollen damit handeln und agieren. So. Wir fragen meistens, Gott, Vater im Himmel, wie viel sozusagen von meinem Geld soll ich oder muss ich denn geben? Ist denn der Zehnte genug? Oder kann ich auch den Nettozehnten ausrechnen oder den Netto-Netto-Netto-Zehnten, wenn alle Ausgaben weg sind, mir bleiben 300 übrig nach Abzug aller Ausgaben, davon gebe ich dann den Zehnten 30 Euro. Oder muss vielleicht sogar der Bruttozehnte sein. Oh. Ja, also wie viel von meinem Geld soll ich dir denn geben? Aber es ist ja gar nicht meins, das ist das Problem, es ist seins. Und ich glaube, das macht einen fatalen Unterschied, ob wir denken, das ist ja meins und wie viel soll ich denn dir davon geben? Oder ob ich weiß, Vater, es ist deins, was möchtest du denn damit anfangen? Was hast du denn vor? Wie viel möchtest du wozu und wann zu welchem Zweck benutzen? Der Zehnte ist eine tolle Regel sozusagen für den Basishaushalt. Im Alten Testament ging er in den Tempel, neutestamentlich deuten die meisten das so, soll er an den Ort gehen, wo wir leben und unseren geistlichen Input, unsere Nahrung, unsere Gemeinschaft bringen. Das ist sozusagen wie die Miete plus Nebenkosten. Ja? Aber dann, wir leben im Zeitalter des Neuen Testaments, da gibt's den Heiligen Geist. Ja, ich kann mir super einfach machen mit dem Zehnten. Ich kann sagen, hier ist der Zehnte und jetzt der Rest ist meins. Dann mache ich damit, was ich will. So, und wenn ich fette Kohle verdiene, ja, und wenn ich vielleicht zwei in Ehepaar, wo beide fette Kohle verdienen, und der eine bringt 4.000 netto heim und der andere bringt 5.000 netto ein, dann haben die 9.000 netto. Wenn die davon den Zehnten abdrücken, nichts. Das merken die nicht wirklich. Ja, wenn eine Familie auf Hartz IV läuft und die haben dann mit allem zusammen 1200 und die drücken 120 ab, das merken die. Das heißt, ich kann den Zehnten auch benutzen, um mir Gott von der Pelle zu halten. Aber Gott sagt, du bist ein Verwalter. Ja, du bist einer, dem ich sagen kann, ich brauche diesen Monat 500 Euro für diesen Zweck zu der Person oder zu dem und dem. Gott sagt, er hat uns den Geist gegeben, der uns innerlich sagt, was ist aktuell dran? Wir sind nicht mehr die Leute des Gesetzes, ja, sondern wir sind die, die von Gott empfangen durch Wort und Geist, was ist dran? Und dann wird eben was anderes draus. Vater, was willst du mit deinem Geld, mit deinem Besitz machen? Und ich möchte euch einfach ermutigen, begebt euch neu auf diesem Weg. Ja, ich weiß, es ist herausfordernd. Mann und ich sind jetzt auch dann neu am Suchen und Graben. Wir sind jetzt 60 und 60 plus und es geht auf unsere knappe Rente zu und alles, ja. Vater, wie sollen wir das jetzt momentan leben? Und wir haben gemerkt, wir waren früher da viel mutiger. Ja? Und wir haben früher auch viel krassere Sachen umgekehrt erlebt, was Gott dann getan hat. Ja, jetzt sind wir schon so ein Tick zu gesetzt und zu ruhig und so, läuft so alles irgendwie geworden und merken jetzt, nee, da müssen auch wir nochmal dran. Ja, wir und sagen auch, wir wollen in diesem Bereich nochmal neu lernen, uns von dir wieder neu abhängig zu machen, Vater, in Bezug auf haben und geben und besitzen und hören, wo willst du deine Dinge hingeben? So, das ist jetzt eine Menge gewesen. Krasse Worte, nicht meine, Entschuldigung, aus Gottes Wort. Ich habe euch das ausgedruckt. Ich leg's irgendwo da hinten hin. Platz am Eingang, Ausgang. Da könnt ihr euch das mitnehmen. Könnt zu Hause nochmal grübeln, studieren, Gott selber fragen. Und dann hört, was er euch dazu sagt. Ja, was für euch dran ist. Oder fangt neu an, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Mal gucken, ob ich es mitgenommen habe. Nee, ich glaube, es ist zu Hause geblieben. Doch. Habe ich per Zufall im Müll gefunden. Von jemand, der umgezogen ist. Und noch nicht ausgepackt, noch in Folie eingeschweißt. Ein Leben voller Segen. Also gibt ja viele schräge Bücher, so dieses Wohlstands-Evangeliumslinie. Wer Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, schreibt euch den Titel auf. Das ist ein sehr gut gemachtes, ausgewogenes Buch von jemand, der das selber auf einem ziemlich krassen Niveau erlebt und durcherlebt hat und praktiziert hat, was dieses Thema geben, besitzen. Du bist der Herr und zu dem hat Gott öfters gesagt, hier gib alles weg, ja, von für einen Monat, von allem. Und dann beschreibt er, was er dabei erlebt hat. Ist vielleicht nicht die Glaubensschiene, auf die sich jeder wird einlassen können, aber ist auch sehr ausgewogen, gute Lehre nochmal über den Zehnten drin. Also wenn es interessiert, einfach mal nachher zu uns kommen. So, und jetzt würde ich noch eine kurze Zeit einfach still sein mit euch und dann würde ich nochmal beten, dass der Herr selber das bei euch sacken lässt und euch selber entfaltet, was dieser Umgang mit Geld und Besitz nach seinem Willen, was das für euch bedeutet oder auch für euch als Gemeinde. So, Vater, du sagst, die ganze Erde ist dein. Und du hast uns durch Jesus gesagt, dass wir deine Verwalter sind. Und ich bitte dich einfach, Vater, dass du jeden von uns und auch die Gemeinschaft hier als Gemeinde einfach neu lehrst. Durch dein Wort, durch deinen Geist, durch das Zeugnis von Menschen, durch prophetische Worte oder Worte der Erkenntnis und auch durch das, wie du Dinge fügst und bestätigst. Vater, du willst dein Reich bauen hier bei jedem und du willst dein Reich bauen hier in Oberramstadt und du verbindest dieses Thema mit der Frage nach unserer Ewigkeit und dass es was ist, was wirkt und zentral ist. Und ich bitte dich einfach, dass du in meinem Herzen und in unserem Herzen einfach das neu entfaltest. Was heißt es, dass die Erde dein ist und dass wir deine Verwalter in Jesu Namen sind? Amen.